Jeder von uns ist in diesen Tagen von diesen außergewöhnlichen Maßnahmen betroffen, die die Regierung unseres Landes und in gewisser Weise die Regierungen der ganzen Welt gerade umsetzen, um diese Ausbreitung des Coronavirus zu begrenzen. Wir erleben Kontaktsperren, Homeoffice, Ausgang nur noch für die notwendigen Fälle zum Arzt oder zum Einkaufen, Zeitarbeit, Lohnkürzungen, viele Firmen, die zeitweise schließen. Unsicherheit, Sorgen. Wie geht es weiter? Wann geht es weiter? Die Straßen sind gespenstisch leer, die Menschen verunsichert, viele einsam. Das Leben, wie wir es gewohnt waren, es ist in allen Bereichen von diesen Krisenmaßnahmen beeinflusst. Die ganze Welt steht still, ängstlich, gespannt, erstarrt, wie es scheint. Dieses Virus ist nach dem lateinischen Wort für Krone oder Kranz benannt. Corona. Weil unter dem Mikroskop eine Art Strahlenkranz sichtbar wird. Was ist das für eine Krone? So haben wir auch die Predigtserie genannt, die wir begonnen haben in dieser außergewöhnlichen Zeit, in der auch wir unseren Gottesdienst, diesen Gottesdienst unter außergewöhnlichen Umständen feiern müssen. Was ist das für eine Krone? Diese Predigtserie soll aber nicht dazu dienen, dass wir uns auch am Sonntag nur noch mit diesem Coronavirus beschäftigen. Sondern in dieser Predigtserie wollen wir lernen, von der Krone, die uns diese Tage so präsent ist, wegzuschauen und hinzuschauen auf die Kronen, die uns das Wort Gottes aufzeigt. Ja, zu der Gott uns aufruft, zu schauen in diesem Leben. Was ist das für eine Krone? Letzten Sonntag haben wir uns die Dornenkrone angeschaut. Diese Krone, die Jesus ertrug als ein Zeichen des Gerichts und des Fluches für unsere Schuld. Er trug diese Spottkrone an unserer Stelle, wegen unserer Sünde. Nun, das Coronavirus, es ist ein Hinweis, dass diese Welt gefallen ist. Allerdings ist es nicht besonders hilfreich, wie es leider auch in manchen christlichen Kreisen geschieht, es als ein einzigartiges und einmaliges Gerichtshandeln über irgendeine bestimmte Sünde in Wuhan oder woanders zu sehen und zu interpretieren. Das ist vergebliche Spekulation. Würde Gott die Sünde immer sofort strafen, es gäbe diese Welt nicht mehr. Und dennoch erinnert uns solche Zeiten, solches Leid, solche Not, solche Krankheit. Es erinnert uns daran, dass etwas nicht stimmt zwischen uns Menschen und Gott. Dass etwas nicht stimmt mit dieser Schöpfung, die einst sehr gut war. Ja, diese ganze Welt ist der Vergänglichkeit unterworfen, ist infiziert mit Not und Krankheit und Tod. Und das nicht, weil das eben schon immer zum Leben dazugehörte, in einem ewigen Kreislauf des Seins, sondern weil wir Menschen schon in der ersten Generation von Gott abgefallen sind und die Sünde sich durch alle Menschen hindurchgezogen hat, sodass auch wir, du und ich, Sünder sind. Wir haben gelesen, ein jeder, der sagt, er hat keine Sünde, er betrügt sich selbst und macht Gott zu einem Lügner. Diese Sünde ist hindurchgedrungen zu allen Menschen und auch ein Zeichen dieser Abgefallenheit von Gott. Diese Welt, sie trägt die Kennzeichen von dem Abfall von Gott. Aber in Jesus Christus kam Gott in diese gefallene Welt. In diese Welt voller Not und Krankheit und Schmerz und Tod. Und er trug die Krone der Schmerzen, die Krone des Gerichts, die Krone des Fluches, um allen, die glauben, Segen und Vergebung und ewige Gemeinschaft mit Gott zu schenken. die Dornenkrone, sie zeigt uns also, wie Gott selbst den Fluch stellvertretend auf sich nimmt, aus Gnade. Und heute wollen wir auf eine weitere Krone schauen, die die Bibel uns beschreibt und zu der wir aufgerufen werden, hinzuschauen, darüber nachzudenken. Und zwar ist es die unvergängliche Krone. Die unvergängliche Krone. Und wir finden unseren Bibeltext heute in 1. Korinther, Kapitel 9, ab Vers 22. 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Und hier lesen wir die Verse 22 bis 27. Hier schreibt der Apostel Paulus unter Inspiration des Heiligen Geistes: Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin in allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Nun, was für ein Bild gebraucht Paulus hier? Das wollen wir uns im ersten Punkt anschauen, das Bild. Paulus gebraucht hier eine Veranschaulichung, eine Metapher, ein Bild. Und das können wir genauso gut nachvollziehen wie die Leser damals. Es ist eine Sportveranstaltung. Alle zwei Jahre wurden tatsächlich in Korinth die isthmischen Spiele gefeiert. Ganz ähnlich wie die auch damals in Griechenland stattfindenden Olympischen Spiele. Die Spiele bestanden aus 5 verschiedenen Übungen, nämlich dem Weitsprung, Diskuswerfen, Wettlauf, Faust- und Ringkampf. Griechen aus allen Gesellschaftsschichten besuchten dieses Spektakel. Es gab ein riesiges Interesse an diesen Spielen. Die Stadt Korinth war überfüllt in dieser Zeit. Und die Sieger dieser Sportveranstaltung, sie wurden von allen bewundert und verehrt wie ein Superstar. Es ist übrigens höchstwahrscheinlich, dass Paulus während seiner anderthalbjährigen Aufenthalt, wir haben gerade in der Textlesung davon gehört, in der Vorsehung Gottes, während er anderthalb Jahre in Korinth war, ist es sehr wahrscheinlich, dass er diese isthmischen Spiele mitbekam. Und während Paulus in Korinth das Evangelium predigte, er arbeitete nebenbei als Zeltmacher. Und diese Zelte, sie waren sehr gefragt, denn die meisten von den Besuchern, die zu Tausenden nach Korinth strömten, um die Spiele zu sehen, sie übernachteten in der Zeit in Zelten. Damals gab es noch gar nicht so viele Hotels, um diese Besucher aufzunehmen. Es war also ein gefragtes Handwerk, gerade während den isthmischen Spielen. Nun, Paulus greift hier zwei Disziplinen, zwei Sportarten auf, die dort bei diesen Spielen auch praktiziert wurden, den Wettlauf und den Faustkampf. Das Bild war den Korinthern also sehr vertraut. Und auch wenn die Olympischen Sommerspiele jetzt gerade zum ersten Mal verschoben wurden, seit dem Neubeginn vor 124 Jahren, können wir diese gespannte Atmosphäre und die Erfordernisse von so einem Wettkampf ganz gut nachvollziehen, auch in unserer Zeit. Jeder Sportler, er kam gut durchtrainiert und vorbereitet zu den Spielen. Damals musste jeder Mann, der teilnehmen wollte, nachweisen und sogar schwören, dass er an einem sehr straffen und disziplinierten Training teilgenommen hatte. 10 Monate lebten die Sportler fast wie in Quarantäne, unter außerordentlicher Enthaltsamkeit und ständigen Fitnessübungen und Krafttrainings. Nur damit sie an diesen Spielen teilnehmen können. Sie achteten genau auf alle ihre Mahlzeiten, alles, was strikt durchgeplant. Sie vermieden alles, was sie ablenken oder ihren Leib träge oder schwerfällig machen konnte. Und wozu das Ganze? Der Sieger damals, tatsächlich nur der erste Sieger Er bekam einen Siegeskranz, eine symbolische Krone auf den Kopf gesetzt. Und natürlich gab es dazu auch Geld und Ruhm. Aber Symbol des Sieges und das, worauf die Sportler hineiferten, war eben dieser Siegeskranz. Das war damals wie die Goldmedaille. Paulus gebraucht dieses Bild nun und er ruft die Christen in Korinth auf, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Lauft so, dass ihr diesen Siegespreis bekommt. Nun, wie ist das gemeint? Das ist unser zweiter Punkt, die Übertragung. Dieses Bild aus dem Sport ist ein hervorragendes Bild. Denn damals wie heute ist diese Veranschaulichung aktuell. Es passt auch zu unserer Lebenswelt. Wir müssen nicht irgendwo in irgendwelchen Lexikas nachschlagen, um zu verstehen, was ist eigentlich ein Wettlauf, was heißt eigentlich Faustkampf, worum geht es da, sondern wir verstehen das natürlich. Das ist einfach, es ist vertraut und über die Zeiten hinaus ein anwendbares Bild. Doch, und das ist bei den allermeisten sprachlichen Bildern so, man kann sich auch ein bisschen in solchen Metaphern, in dieser Bilderwelt verlieren und etwas daraus interpretieren oder ableiten, was der Autor überhaupt gar nicht gemeint hat. Und so besteht die Gefahr auch hier in diesem Bild, welches Paulus gebraucht. Darum wollen wir mal vorsichtig schauen, was meint Paulus hier und was will er sozusagen übertragen in unsere Lebenswelt, in unser Leben. Wozu ruft er hier die Menschen eigentlich genau auf? Sein Aufruf an die Korinther ist, lauft so, dass ihr ihn, diesen Siegespreis, erlangt. Nun, laufen meint hier Leben. Ein oft gebrauchtes Sprachbild. Wir bewerben uns ja auch für eine Arbeitsstelle mit unserem Lebenslauf. Also das Laufen, es steht für die Art und Weise, wie wir leben, was unser Leben füllt, was uns ausmacht, in welche Richtung wir gehen. Lauft so, dass ihr den Preis erlangt. Nun, was bedeutet das? Man könnte meinen, Paulus erklärt das christliche Leben zu einem großen Wettkampf, den Gott austrägt, wie die isthmischen Spiele. Und nur wer durch tägliche Pflichten und herausragende Taten sein Leben gestaltet, der verdient auch am Ende in das Himmelreich zu kommen. Er verdient am Ende den Preis des ewigen Lebens. Nun, das nennt man Werkgerechtigkeit oder Gesetzlichkeit. Und Paulus war ein ganz entschiedener Gegner von so einer Lehre. Nein, dieses Leben ist kein Wettlauf, in dem die besten und stärksten Menschen in den Himmel kommen. Dann bräuchten wir Jesus Christus nicht. Dann bräuchten wir keine Gnade. Dann bräuchten wir keine Vergebung. Dann bräuchten wir keine Rechtfertigung. Dann bräuchten wir kein Kreuz und keine Auferstehung. Nein, Paulus lehrt nicht, die Besten verdienen den Himmel durch ihre Anstrengungen. Das wäre eine falsche Auslegung dieses Bildes. Denn dann wäre das Christentum wie jede andere Religion. Denn in jeder Religion heißt es, tu deine Pflicht, dann gibt Gott dir Gutes. Aber das ist nicht die christliche Lehre. Die christliche Botschaft ist nicht wie die jeder anderen Religion. Die Botschaft des Christentums ist eine völlig andere. Eine einzigartige. Paulus selbst, er schreibt an die Gemeinde in Ephesus, in Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Oder an seinem Schüler Titus schreibt er in Titus 3, Gott rettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit und durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Oh, es sind nicht unsere Werke, es ist nicht unsere Anstrengung, es ist nicht unsere Leistung, die uns dazu bringt, dass wir den Preis verdienen, dass wir den Preis erlangen. Oh, das wäre eine völlig falsche Auslegung. Und Paulus hätte dem über alle Maßen widersprochen. Aber der Punkt, um den es Paulus hier geht, ist nicht, wenn du dich nur ordentlich anstrengst, dann kannst du dir das Leben verdienen. Dann kannst du dir das Himmelreich verdienen. Oh nein. Das hatte Paulus als junger Pharisäer einmal gedacht. Er war Teil dieser strengen religiösen Gruppe, dieser strengen religiösen jüdischen Partei der Pharisäer. Aber als er Christ wurde, da erkannte er, es ist alles aus Gnade. Allein durch den Glauben, allein in Jesus Christus, unserem Stellvertreter, dass wir gerettet werden können. Jesus musste unsere Sünden tragen. Er musste für unsere Schuld mit seinem Leben am Kreuz bezahlen. Er allein konnte den Fluch des Todes besiegen. Nun, worum geht es in diesem Bild? Was meint dieses "lauft so, dass ihr ihn erlangt"? Paulus gebraucht dieses Bild, um auf die richtige Einstellung oder Haltung der Gläubigen hinzuweisen. Stellt euch mal den Mann vor, der den Wettlauf gewinnt. Den Mann, der als erster die Ziellinie durchschreitet. Schaut mal in sein Gesicht. Was können wir von ihm lernen? Jeder, der einen Wettlauf gewinnt, ist ein Vorbild für den vollen Einsatz. Niemand gewinnt den Preis, weil er irgendwie spontan mal so von der Zuschauerbank auf die Rennbahn springt und schwupps hat er den Preis gewonnen und war als schnellster am Ziel. Nein, derjenige, der gewinnt, der hat in der ganzen Zeit davor viel investiert, hat alles auf dieses Rennen ausgerichtet, sein ganzes Leben. Jeder, der gewinnt, er war zuvor bereit, vieles an Bequemlichkeit und Annehmlichkeiten und Freuden aufzugeben und zu opfern, um so gut zu laufen in dem Rennen, dass er gewinnt. Und wer so eine Einstellung nicht hat, der kommt niemals als Sieger ins Ziel. Paulus sagt, lauft so wie derjenige, der läuft, um zu gewinnen. Lauft nicht unter dem Motto, dabei sein ist alles. Ich wollte nur mal die Stadionluft schnuppern. Nein, lebt wie der Sportler, der am Ende gewinnt, der ein Leben führt, das völlig ausgerichtet und fokussiert ist und darum bereit ist, freiwillig auf etwas zu verzichten, was ihn von seinem Ziel abbringt. Die Frage, in der es hier geht, ist, wofür lebst du? Worauf ist dein Leben ausgerichtet? Paulus erklärt sein Ziel hier in Vers 23. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Paulus möchte, dass sein Leben dazu dient, dass die gute Nachricht von Jesus Christus sichtbar wird in seinem Leben. Und dass Gott auch ihn dazu gebraucht, dass Menschen ewiges Leben finden durch die Gnade Gottes. Er will, dass sein Leben gefüllt ist von Jesus und von dieser Nachricht, dass wir in Jesus Vergebung haben. Und dass das gesehen und erlebt wird in seinem Zeugnis, an seinem Wandel, in der Art und Weise, wie er lebt. Dass hier seine Kraft ist, dass hier seine Hoffnung ist. Dass hier das Ziel seines Lebens ist. Nicht reich zu werden. Nicht ein bequemes Leben zu führen. Nicht ein hohes Ansehen zu haben. Er tut alles um des Evangeliums willen. Und darum ist er bereit, sogar freiwillig auf Dinge zu verzichten, die ihn von dem wirklich Wichtigen und dem wirklich Wertvollen abbringen. Er ist bereit, auf das zu verzichten, was ihn unnötig ablenkt von diesem Ziel, auf das er schaut. Und hier ist der wichtige Vergleich, den Paulus zieht. Schaut euch diese Athleten an. Sie trainieren hart. Sie verzichten auf viele Annehmlichkeiten. Sie setzen ihre ganze Kraft ein. Dabei gewinnt nur einer von ihnen den Preis. Und was ist das für ein Preis? Ein vergänglicher Siegeskranz. Und dafür leben sie. Darauf richten sie ihr ganzes Leben aus. Diese Kränze, sie waren aus getrocknetem Sellerie oder Petersilie, habe ich gelesen. Das heißt, Dieser Kranz, er war schon nicht mehr frisch, als sie ihn auf den Kopf gesetzt bekam. Er war schon verwelkt, selbst an dem Tag des höchsten Glanzes. Und das Geld und der Ruhm hielten auch nicht viel länger, als bis der Kranz völlig verwelkt war und zu Staub zerfiel. Aber wie ist es mit dem Leben eines Menschen, der an Jesus glaubt? Wie ist es für einen Christen? Jesus schenkt den Gläubigen eine unvergängliche Krone. Darauf macht Paulus hier aufmerksam. Jeder, der an Jesus glaubt, für den Jesus am Kreuz gestorben ist, der sich ihm anvertraut, der seine Sünden bekennt und Vergebung empfangen hat von Jesus, dem verspricht Gott einen unvergänglichen Siegeskranz. Einen Kranz, der niemals verwelkt, dessen Freude und Glanz nicht vergeht, niemals veraltet ist. Nicht in 2 Jahren, nicht in 4 Jahren, ja nicht in 1000 Jahren. Niemals vergeht, verwelkt dieser Siegeskranz. Niemals verliert diese Krone an Glanz und Kraft und Ruhm. Der unvergängliche Siegeskranz ist ein Hinweis auf das ewige Leben. Wenn dieser Lauf vorbei ist, wenn dieses Leben zu Ende ist, dann empfängt jeder, der an Jesus glaubt, den Preis, den Gott bereitet hat, nämlich Eingang in das Himmelreich, ewige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, ewige Freude in Herrlichkeit, und zwar in Unvergänglichkeit, ohne Ende, ohne Verfall. Alles, was die Kraft raubt, was uns beschwert, alles, was uns krank macht und schmerzt, wird vorbei sein. Ein Leben, wo all diese Kennzeichen des Alterns, des Sterbens, des Schwächens, des Verfalls nicht mehr da sind. Aber wir werden leben in Ewigkeit. Und uns ohne Ende an unserem Gott erfreuen. Mehr noch, als hätten wir gerade die Goldmedaille erhalten. Ein unvergänglicher Siegeskranz. Eine unvergängliche Krone. Eine Freude. Ein Ruhm, der nicht mehr vergeht. Der Preis rechtfertigt den Einsatz. Wenn die Sportler schon bei geringer Chance auf Erfolg, weil ja nur einer gewinnen konnte, und für einen vergänglichen Siegeskranz aus Petersilie so viel Disziplin und Einsatz und freiwilligen Verzicht ausleben konnten, sollte das Leben eines Christen, sollte unser Leben nicht noch viel mehr von diesem Einsatz und dieser Hingabe zeigen? Da Jesus uns doch einen unvergänglichen Siegeskranz verspricht, eine Krone, die niemals ihren Glanz und niemals ihren Wert verliert. Gerade in diesen Tagen erleben wir doch, wie vergänglich vieles ist, wie wertlos Macht und Ruhm, Geld und Aktien, Positionen, Besitz und dergleichen werden durch diese Krankheitswelle. Ein Virus und plötzlich zerrinnt alles in den Händen, was einst so fest und stabil schien. Plötzlich ist vieles wertlos. Und dagegen wird das wertvoll, was scheinbar anhält, was vielleicht diese Krise überdauert. Die Goldhäuser müssen jetzt zuhauf schließen, weil die Geschäfte leer gekauft wurden. In dieser Krise versuchen die Menschen etwas zu bekommen, etwas zu investieren, was einen bleibenden Wert hat. Was diese Krise überdauern kann, was wertvoll bleibt. Aber die Bibel, sie sagt, es kommt ein Tag, da wird die ganze Erde vergehen. Und alles, was darauf ist, Häuser und Autos, Geschäfte und Computer, ja auch alle Goldvorräte und Edelsteine und alles, alles, was Wert hat in dieser Welt, alle menschlichen Errungenschaften, es wird alles vergehen. Es wird alles wie in einem Brand aufgehen und zerschmelzen vor dem Angesicht Gottes. Und alle Menschen werden vor den Thron von Jesus gestellt werden. Und sie werden vor ihm erscheinen mit ihrem Leben. Du wirst vor Jesus erscheinen mit deinem Lebenslauf. Und dein Leben wird geprüft werden. Und es wird nur eines geben, nur eines, was unvergänglichen Wert hat an diesem Tag. Der Glaube an Jesus Christus. Alles Gold und aller Ruhm und alle deine Errungenschaften, selbst deine Verdienste, es wird dir nichts bringen. Das Einzige, was bleibenden Wert hat, ist der Glaube an Jesus und alles, was durch Glauben gewirkt und geschehen ist. Wer in diesem Leben seine Sünde bekennt und zu Jesus betet und ihn bittet um Vergebung und an ihn glaubt und ihn mit seinem ganzen Leben sich ihm ganz anvertraut, der wird siegreich eingehen in das Himmelreich, sagt das Wort Gottes. Er wird die unvergängliche Krone empfangen. Allein durch den Glauben. Hast du diesen Wert erkannt? Und lebst du so? Läufst du so, wie es diesem wertvollen Preis entspricht, den Gott jedem, der glaubt, aus Gnade schenkt? Darum geht es hier, Paulus. Und dazu ruft uns das Wort Gottes auf, uns selbst zu prüfen. Leben wir so? Haben wir das erkannt? Nun, was hat das für praktische Auswirkungen? Was verändert sich in meinem Leben, wenn ich erkenne, wie unfassbar wertvoll und lohnenswert das ewige Leben ist? Die Gemeinschaft mit Gott in einem unvergänglichen Reich. Diese unvergängliche Siegeskranz zu empfangen. Wir schauen drittens auf die Auswirkungen. Und hier ist zum einen der Blick wichtig. Worauf siehst du? Worauf schaust du? Paulus, er demonstriert das an sich selbst. Er schreibt in Vers 26, ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse. So zu laufen wie der den Siegespreis erlangt, bedeutet, als jemand zu laufen, der die Ziellinie nicht aus den Augen verliert. Nun stell dir mal vor, es ist ganz egal, wie schnell du laufen kannst. Wenn du in die falsche Richtung läufst, kommst du nicht ans Ziel. Derjenige, der läuft, er muss sehen, wohin er läuft. Er muss die Ziellinie im Blick behalten. Er muss wissen, worauf ich hinlaufe, worauf ich zulaufe, um ans Ziel zu gelangen. Ist dieses Leben, ist diese Welt, das, was dein Leben hier gut und schön macht, alles, worauf du schaust? Ist das, was dein Denken beansprucht, das, worüber du nachdenkst, das, was du schaust, auch in diesen Tagen, das, worum du dich kümmerst, das, worum du dich sorgst, ist es nur das, wie geht es mit deinem Arbeitsplatz voran? Was kommt am Ende des Monats als Lohn auf dein Konto? Wie kannst du ein Leben führen, das dir Spaß macht, wo du deine Erfüllung findest? Wo kannst du investieren? Was für ein Auto brauchst du? Was für ein Haus brauchst du? Sind das all die Dinge, die dich beschäftigen? Ist das alles, was dein Leben gerade ausmacht? Dann sagt Paulus, du läufst ins Ungewisse. Du weißt überhaupt nicht, wohin du läufst. Es kommt der Tag, da ist das alles vorbei. Und dann, was ist dein Ziel? Wir erleben das jetzt in diesen Tagen, wo Menschen merken, oh, mein Leben ist so sinnlos, wenn ich zu Hause hocken muss. Woraufhin lebst du? Hast du das Ziel im Blick? Als Christen laufen wir auf ein klares Ziel hin, die Ewigkeit. Und dieses Ziel sollen wir im Blick behalten, wie die Sportler die Ziellinie und die Siegeskrone, diesen Siegeskranz ständig in ihrem Blick behielten. So sollen wir Christen die Ewigkeit und die unvergängliche Siegeskrone in unserem Blick behalten, als Ziel bewahren. Das soll unsere Richtung ausmachen. Und mit dem Bild des Faustkampfes sagt Paulus, ich kämpfe so wie nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib. Er trifft sein Ziel, er weiß, wohin er schlagen muss. Und geistig gesehen ist der Kampf mit der eigenen Trägheit und den einschläfernden Freuden dieser Welt. Paulus, er schaut darauf, was lenkt mich ab, was zieht so sehr meinen Blick und meine ganze Aufmerksamkeit vielleicht auf Dinge, die mir nicht helfen, die mir nicht dienen, im Glauben zu wachsen, ja, die mich abhalten davon. Wenn man es ganz wörtlich übersetzt, heißt es sogar, ich schlage mir unter das Auge. Es ist so, als ob Paulus sagt, manchmal muss ich mich selbst so wachrütteln, manchmal muss ich mir selbst ins Gesicht schlagen, damit mein Blick wieder in die richtige Richtung gebracht wird. Damit ich wieder auf das Richtige hinblicke und mein Leben ausrichte. Nicht auf die Dinge, die vergänglich sind. Nicht auf die Dinge, die mir nur zeitliche Freuden vormachen und doch so wertlos sind, mich vielleicht sogar träge machen, auf die Sünden, die irgendwie eine Freude versprechen und doch mich binden und umschlingen. Ein Sportler, er beurteilt alles im Hinblick auf das Rennen, im Hinblick darauf, das Ziel zu erlangen, was ich esse und was ich trinke. Wo ich hinfahre, welchen Hobbys ich nachgehe. Alles wird verbunden mit dem einen großen Ziel. Ich will den Preis gewinnen. Und für diesen Preis sind sie bereit, alles in ihrem Leben daraufhin auszurichten. Jetzt in diesen Tagen müssen wir auf einige Gewohnheiten verzichten. Wegen unserer Gesundheit und auch der Gesundheit der anderen. Ich sah in den Nachrichten ein Interview mit Jugendlichen, die sich in einer Gruppe versammelt haben und sich über das Gebot der Kontaktsperre hinweggesetzt haben. Und sie wurden gefragt, warum tut ihr das? Und ihre Antwort war, nur zu Hause hocken, das halten wir nicht aus. Man muss doch noch leben dürfen. Man muss doch noch leben dürfen. Was macht dein Leben aus? Wer sich um alte und kranke Menschen sorgt oder bemerkt, wie gefährlich dieses Virus sein kann, wenn die Krankenhäuser überfüllt sind und die Patienten nicht mehr behandelt werden können, wie wir es in einigen Teilen dieser Welt, auch hier in Europa, erleben und hören, dann sind viele tatsächlich bereit, freiwillig auf gewohnte Freiheiten zu verzichten. Weil sie merken, die Gesundheit ist es wert. Die Sorge um den Nächsten ist es wert, dass ich mich hier einschränke, damit es nicht zu einem Ausbruch kommt. Wie viel mehr, wenn es nicht nur um ein paar Jahre mehr Lebenszeit geht, sondern um den unvergänglichen Siegeskranz, das ewige Leben, die ewige Herrlichkeit. Wie viel mehr sollten wir bereit sein, alles daraufhin zu prüfen und daraufhin auszurichten und zu schauen, was dient mir, dass ich das ewige Leben nicht aus dem Blick verliere? Was dient mir, dass ich so laufen kann, dass man sieht, ich habe ein Ziel vor Augen? Als Christ zu leben bedeutet nicht, keine Freude mehr zu haben, keine Hobbys mehr zu haben. Nur beten und arbeiten, ora et labora, wie im Kloster, das ist nicht das christliche Leben. Aber das christliche Leben bedeutet, ich kann mich an all dem erfreuen, woran ich mich erfreue, weil es mich näher zu Gott bringt, weil ich es in Dankbarkeit von Gott empfangen kann. Aber all das, was mich trennt von Gott, all das, was mein Leben träge macht, was meinen Glauben dämpft, was meine Gemeinschaft mit Gott stört, oh, dem will ich ausweichen. Das will ich beiseite lassen. Und das, was meinem Bruder oder meiner Schwester, das, was einem anderen dazu bringt, zu zweifeln, weil es ihn irritiert, was ihn hindert, das Evangelium zu hören, oh, dann will ich lieber darauf verzichten, aber ihm helfen, mit auf das Ziel zu laufen, auf das ich zugehe. Nun, vielleicht hat Paulus selbst bei den isthmischen Spielen zugesehen. Es ist gut möglich. Er kannte sich offensichtlich aus mit den Gegebenheiten. Aber ein Christ prüft, was trübt meinen Blick? Was lenkt mich so ab, dass ich mein Ziel aus den Augen verliere? Was beschwert mein Leben in einer falschen Weise, dass ich nicht mehr vorankomme? Lauft so wie der, der den Siegespreis gewinnt. Ich will so laufen, dass man merkt, wofür ich lebe, worauf ich hoffe, woran ich mich mehr als alles andere erfreue, was mein Leben ausmacht. Ja, ein Christ prüft, wie kann ich geistlich gesund bleiben. Aber das Leben ist nicht sinnlos, wenn ich leiden muss. Und gerade da bekommt es eine besondere Kraft. Wenn es mir mal härter ergeht, wenn Not und Mangel mich umgeben, oder ich auf etwas verzichten muss, um eines anderen willen, dann verliert mein Lauf nicht an Wert. Dann muss ich keine andere Richtung einschlagen. In dieser Welt kann es so schnell passieren, dass man das ganze Leben auf etwas ausgerichtet hat und in einem Moment ist es dahin. Ich habe ein Unternehmen gegründet und in einem Moment, ich gehe Konkurs, ich muss Insolvenz anmelden. Und all die Jahre waren sinnlos. Ich habe alles verloren. Durch eine Not. Durch ein Virus, durch eine Krankheitswelle, durch einen Krieg. Aber als Christen können wir Leid und Not und Mangel erleben und dennoch wissen, selbst das kann mich näher zu Gott bringen. Selbst das kann mir helfen, noch besser zu laufen. Noch klarer auf das Ziel zu schauen. Die Bibel sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge mitwirken müssen zum Guten. Alle Dinge gebraucht Gott in unserem Leben doch dafür, dass wir das Gute erfassen. Dass wir nach dem Guten mehr Ausschau halten können. Dass wir besser laufen auf das Ziel hin. Gott selbst sorgt dafür. Wie denkst du in dieser Zeit? Versuchst du diese Tage möglichst nur mit Unterhaltung schnell rüberzubringen, schnell zu überstehen, irgendwie zu verschlagen? Oder sinnst du darüber nach? Wie kann ich diese Zeit nutzen? Wie kann Gott diese Zeit gebrauchen? Bei aller Unsicherheit, bei aller Ungewohntheit, bei all den unterschiedlichen Maßnahmen. Wie kann Gott diese Zeit gebrauchen in meinem Leben, damit ich so laufe wie der, der den Preis gewinnt? Wie kann mich diese Zeit lehren, mehr auf Gott zu schauen und mich noch mehr auf den Himmel zu freuen? Wo ich merke, wie schnell die Hoffnung in dieser Welt vergehen kann. Wie kann ich lernen, in dieser Zeit die Vergänglichkeit dieser Welt zu sehen und mich nicht blenden zu lassen von Täuschungen, von Irrlichtern, von falschen Angeboten, von einem vergänglichen Ruhm? Wie kann diese Zeit mich lehren und dazu bringen, noch mehr meine Sicherheit und meine Freude und meine Hoffnung und meine Zuversicht in Gott zu finden? Lauf so, auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten, lauf so, dass du nachdenkst, wie bringt es mich näher zu Gott? Wie lässt es mich besser laufen auf dieses Ziel hin, das er mir versprochen hat? Wie siehst du, wie schaust du, wie beurteilst du dein Leben und die Dinge, die Umstände deines Lebens? Ja, blicke in der Ewigkeitsperspektive. Vieles, was wir in diesem Leben erfahren, wir werden es allein in diesem Leben nicht verstehen. Aber in der Ewigkeitsperspektive, wenn wir sehen auf das Ziel, so wird alles Sinn machen. So werden wir eines Tages erkennen, es diente alles zum Guten. Und deswegen können wir Disziplin üben. Die Disziplin, was tust du? Es gibt Christen, die meinen, hier herauszulesen aus unserem Predigtext, dass wir unseren eigenen Körper auspeitschen und schlagen sollten, um so gegen die Sünde anzukämpfen, als steckten die falschen Wünsche und Begierden, diese sündigen Gedanken in unsere Haut. Aber mit Enthaltsamkeit und dem Schlagen des Leibes ist Paulus noch immer in dieser Bilderwelt des Sportes. Das ist nicht die praktische Anwendung, die er hier empfiehlt. Sondern die Anwendung betrifft unsere Haltung, unser Herz. Jesus sagt, all diese sündigen Gedanken, sie kommen aus unserem Herzen. Sie stecken nicht in unserem Blut. Die Anwendung betrifft unsere Haltung. Warum und wofür tun wir etwas? Wo liegt unsere Kraft? Wo liegt unsere Hoffnung? Was ist das Motiv, wofür wir etwas tun? Nun, wir Christen, wir haben christliche Disziplinen. Wir lesen die Bibel. Wir beten zu Gott. Wir versammeln uns in der Gemeinde. Wir feiern Gottesdienst. Wir loben Gott mit Liedern. Das sind gute christliche Disziplinen. Aber nicht, weil wir hoffen, auf diese Weise etwas von Gott zu verdienen. Sondern weil wir erkannt haben, wie wunderbar Gott ist. Und wie wertvoll das ist, was er uns schenkt. Und wir wollen Jesus immer besser kennenlernen, darum lesen wir sein Wort. Und wir wollen ein Leben führen, das ihm gefällt. Und unsere Dankbarkeit zeigen für seine Vergebung. Für seinen stellvertretenden Tod an unserer Stadt. Für das Leben, das er uns schenkt. Wir wollen so leben, dass Gott geehrt wird und groß gemacht wird. Und darum gehen wir so manchen Disziplinen nach, in Freude, weil wir wissen, das bringt uns näher zu Gott. Das lässt uns besser laufen zum Ziel hin. Das hilft uns, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Es hilft uns noch mehr an dem zu erfreuen, was Gott uns versprochen hat. Aber das bedeutet auch, ich kann es verkraften, wenn ich in diesen Tagen nicht der Größte bin, wenn es sich nicht alles um mich dreht, wenn ich nicht von allen bewundert werde, wenn nicht mein Anspruch in allem erfüllt wird, wenn ich nicht als der große Gewinner vom Platz gehe, sondern ich bin bereit, auf das zu verzichten, was dazu führen kann, dass man schlecht oder gering von Gott und der rettenden Botschaft von Jesus Christus denkt. Ich bin bereit, mich dafür einzusetzen oder auch auf etwas zu verzichten, wenn es nur dem Evangelium dient. Wenn es nur Gott groß macht. Der Siegeskranz des Himmels ist es wert, ein angemessenes, gottzentriertes Leben zu führen. Und wenn auch vielleicht manche Menschen komisch von uns denken und nicht verstehen, so ist es doch, wenn wir das Ziel vor Augen haben, das einzig angemessene Leben, Gott zu suchen, sich an Gott zu erfreuen und ein Leben zu führen, das ihn verherrlicht. Wir laufen auf das Leben mit Gott zu, auf diesen unvergänglichen Siegeskranz. Und das gibt uns schon jetzt Kraft zum Einsatz. Kraft zum richtigen Fokus und auch Kraft, so manche Not und so manchen Verlust auch in dieser Zeit zu überstehen. Daran nicht zugrunde zu gehen, daran nicht zu zerbrechen. Kraft, Liebe zu üben an dem Nächsten und vielleicht den eigenen Stolz zu überwinden oder Zorn und Wut, die sich anstauen, weil wir uns unrecht behandelt fühlen. Aber wir laufen auf das Ziel zu. Und so können wir so manches in Liebe abdecken, in Liebe ertragen. Und es soll uns nicht hindern, weiterzulaufen. Auf das Ziel hin. Beurteile dein Leben mit diesem Ziel im Blick. Mit diesem Ziel im Blick. Beurteile deine Umstände im Hinblick auf die Ewigkeit, auf den unvergänglichen Siegeskranz. Denn dein ganzes Leben, dein ganzer Lauf wird gemessen werden an dem Ausgang, an dem Preis. Hast du dein ganzes Leben gegeben für nichts? Alles, worum du gekämpft hast, wofür du gelebt hast, bis zu diesem Tag in deinem Leben, vergänglich, nichtig, für einen kurzen, vergänglichen Applaus, für einen verdorrenden Kranz? Ist es das, wofür du dein Leben investierst? Ist das die Krone deines Lebens, für die du lebst? Oder führst du ein Leben mit Gott? Mit Gott im Blick. Gott verspricht jedem, der an Jesus glaubt, einen unvergänglichen Siegeskranz. Ewiges Leben, das nicht mehr vergeht, das nicht erschüttert werden kann, das nicht geraubt werden kann, das nicht verzehrt werden kann, das nicht verwelkt. Kein Virus kann es befallen, kein Tod beenden. Lasst uns laufen, dass erkannt wird, wir haben ein Ziel, für das es sich zu leben lohnt. Wir haben eine Hoffnung, die lebendig ist und die uns Kraft gibt in guten und in schweren Zeiten. Amen.